Hallo und herzlich willkommen bei Fokus International bei Radio Dreieckland in der Ausgabe vom 30. Mai 2024. In den nächsten 30 Minuten blicken wir nach Neukaledonien. Außerdem beschäftigen wir uns mit der aktuellen Situation in den kurdischen Gebieten. In der ehemaligen französischen Kolonie Neukaledonien breiten sich Unruhen aus. Hört ein Interview unseres Kollegen Jans mit Bernhard Schmidt mit den Hintergründen dazu.
Neukaledonien, wenn man es bei Wikipedia sucht, dann sieht man Staatspräsident Macron. Und wenn man auf die Karte schaut, dann liegt es etwa 1500 Kilometer östlich von Australien. Ja. In diesem Teil Frankreichs hat es nun Auseinandersetzungen gegeben. Was ist der Hintergrund?
Der Hintergrund ist zunächst, dass du zwar von einem Teil Frankreichs sprichst, was derzeit politisch und administrativ zutrifft, aber auch deutliche Unabhängigkeitsbestrebungen auf dieser Inselgruppe. Also in Frankreich ist die Mehrzahl der Menschen überzeugt, es sei nicht wie eine Insel, aber es gibt mindestens 20 größere Inseln in diesem Archipel. Die Hauptinsel heißt Grande Terre, wo auch die große Mehrzahl der Bevölkerung lebt und wo die Hauptstadt Nouméa liegt, im Süden der Hauptinsel. Die Bevölkerung dort ist gemischt zusammengesetzt. Und circa 40% bestehen aus der altansässigen Bevölkerung, die man als Kanak bezeichnet. Daraus wurde ein rassistisches Schimpfwort im Deutschen abgeleitet.
Was auch halt deutsche, typisch ja, deutsche Leitkultur.
Ja, aber es gibt natürlich auch in Frankreich eine koloniale Leitkultur. Und aus der, sagen wir mal, deutschen Umwandlung der Begriffsbenutzung lässt sich ein bisschen ableiten, wie diese Menschen zumindest lange Zeit behandelt wurden. Weil es gibt, wie erwähnt, dort auch eine koloniale Leitkultur. Also Kanak bedeutet in der einheimischen Sprache dort schlicht Menschen. Die sprechen melanesisch, die Menschen, weil die Inselgruppe im Westpazifik liegt. Die Kanaken stehen mehrheitlich hinter der Unabhängigkeitsforderung. Und daneben gibt es Bevölkerungsgruppen aus anderen Inseln in der Region, etwa der ebenfalls zu Frankreich gehörende Inselgruppe Wallis und Futuna. Das ist die zweite Besitzung Frankreichs im Pazifik. Die dritte wäre französische Polynesien, was weiter östlich liegt im Ostpazifik und Südostpazifik und wo das Inselparlament bereits durch Unabhängigkeitsbefürworter geführt, wo die Region Französisch-Polynesien bereits durch Unabhängigkeitsbefürworter regiert wird. Also Polynesier finden sich auch aus Neukaledonien, aber relativ wenig, vielleicht 2-3%. Leute aus Wallis Futuna machen circa 10% auf. Das heißt, aus dem Pazifik stammende Bevölkerungsgruppen machen rund die Hälfte der Bevölkerung aus. Und der Rest besteht zu 40% aus Weißen, die aber mit oder ohne Anführungszeichen, die aber wiederum, also durchaus Menschen hellerer Hautfarbe, die aus Europa stammen, die sich aber wiederum in Gruppen aufteilen. Da gibt es vielleicht 10%, die direkt aus der Metropole kommen, also aus dem europäischen Festland Frankreich, das 17.000 Kilometer entfernt liegt, die etwa Staatsbedienstete sind, die auf Zeit oder auch auf Dauer durchaus auch gelockt durch Zuschläge, durch Zulagen. Früher hat man in Ostdeutschland auch rassistisch gesagt, Buschzulage. Also die Konzeption ist durchaus diese, die dahin gelockt werden. Und es gibt die als Kaldosch bezeichneten Einheimischen, also in der Kolonialzeit, seit dem späten 19. Jahrhundert dorthin gekommenen europäischen Siedler und ihre Nachfahren, die also zum Gutteil auch auf der Insel geboren sind. Also es gibt natürlich auch Nachzug aus der Metropole, aber wie erwähnt euch, günstige Flugtickets, günstige Kredite, auch begünstigt der Nachzug. Aber von dieser Kaldosch-Bevölkerung ist durchaus ein Teil auf der Insel geboren. Von den Weißen, insbesondere von den... und noch dazu erwähnt muss, es gibt auch eine jüngere Immigration, die asiatisch ist. Aus Asien, vor allem aus China. Es arbeiten auch relativ viele chinesische Leute, insbesondere im Nickelbergbau, der auch die Haupteinkommensquelle der Insel ist. Im Übrigen, die französische Staatsmacht behauptet jetzt, China stecke dahinter, dass es wieder verstärkt rumort um Unabhängigkeitsbestrebungen, weil China den Daumen auf die Nickelvorkommen legen möchte. Also natürlich, es gibt Konkurrenz zwischen Frankreich und China, machtpolitische Konkurrenz. China wäre es wahrscheinlich recht, wenn es etwas stärker den französischen Einfluss im Westpazifik ablöst. Aber das steckt natürlich nicht dahinter, dass Menschen, die die altansässige Bevölkerung dort darstellen, die lange Zeit diskriminiert wurden, die lange Zeit nicht mal in den Städten und vor allem nur mehr leben konnten, sondern aus den Städten verdrängt waren, was heute nicht mehr insgesamt so ist. Aber es gibt auch noch viele Leute, die außerhalb der Städte angesiedelt sind, in mehr oder minder elendigen Vierteln. Und dass diese Menschen nach Unabhängigkeit streben, das hat mit der Situation vor Ort zu tun und nicht mit der Einwirkung äußerer Mächte. Jetzt gibt es diese strukturelle Lage und es gibt aktuelle, sozusagen konjunkturelle Erscheinungen. Die aktuelle Erscheinung ist, dass im März im Senat, also im Oberhaus des französischen Parlaments und diese Woche, vorgestern in der Nationalversammlung, die das entscheidende Wort hat, wenn beide Kammern nicht übereinstimmen, eine Abstimmung gab über ein Gesetz, das aber nochmal beiden Parlamentskammern vorgelegt werden müsste für eine Verfassungsänderung, die eine Änderung des Wahlkörpers, also der Wählerschaft auf der Inselgruppe vorsieht. Derzeit ist es so, es gab zwei Abkommen, die verkauft wurden als Vorstufen für eine Entkolonisierung, also für eine Übertragung der Souveränität. Es gab das Abkommen von Nouméa 1988, das damals heftigen Unruhen ein Ende setzte und das beruht auf dem Versprechen einer Entkolonisierung, einer Souveränitätsübertragung und einer um 20 Jahre verschobenen Konsultation der Inselbevölkerung über den weiteren Verbleib, über den weiteren Status der Insel, ob der Inselgruppe, ob völlig unabhängig, ob mit Frankreich assoziiert oder doch verbleibt bei Frankreich. Es gab dann in den 90er Jahren noch eine Auseinandersetzung. Es gab ein zweites Abkommen, das Abkommen von Matignon. Das Hotel Matignon ist der Amtssitz der französischen Premierminister und Premierministerinnen. Das wurde im Herbst 1998 geschlossen, also 10 Jahre später. Das Abkommen von Matignon sieht 3 Befragungen vor, 3 Referenden über die Unabhängigkeit. Die haben auch stattgefunden. Das letzte im Jahr 2021, im November 2021, damals aber boykottiert durch die Unabhängigkeitsbefürworter und Befürworterinnen aus dem Grund, dass das Votum 2021 quasi ohne Vorbereitung stattfand, weil es während der Covid-Epidemie stattfand, die vor allem im Sommer-Herbst 2021 auf Neukaledonien wütete. Es gab unter der kanakischen Bevölkerung, die rund 100.000 Menschen ausmacht, also die ganze Inselgruppe hat rund 250.000 Einwohner, Einwohnerinnen. Unter der kanakischen Bevölkerung gab es 300 Tote, was bei einer Gesamtbevölkerung von 100.000, also was die altansässige Bevölkerung betrifft, viel ist. Und die Leute befanden sich noch im Trauermodus. Es gibt da einheimische Zeremonien und Bräuche, die sehr wichtig sind für Trauerperioden. Und es gab natürlich auch also Traumata, die mit einer relativ hohen Totenzahl in den Familien verbunden waren, vor allem in den Abendvierteln. Und es gab eben die mangelnde Möglichkeit durch größere öffentliche Versammlungen, die natürlich beschränkt waren durch die Pandemie, das entsprechend vorzubereiten. Das heißt, beim dritten Referendum Ende 2021 riefen deswegen vor dem Hintergrund die unabhängigkeitsbefürwortenden Parteien, Gewerkschaften, Bewegungen, die zusammengeschlossen sind in einer Koordination zu der Verschiebung auf 2022 auf die Staatsmacht, gab dem nicht nach und dann riefen sie zum Boykott auf. Das heißt, die letzte Abstimmung war im Prinzip eine Farce. Da stimmten zwar 96% für einen Verbleib zu Frankreich, aber weil eine Seite gar nicht mitstimmte. Das vorletzte Referendum vor nunmehr 4 Jahren, es gab 2 Referenden in relativ kurzem Abstand aufeinander, das vorletzte Referendum ergab eine Mehrheit von 46% für die Unabhängigkeit, 53 Komma dagegen, wobei es ja so vorgesehen war, dass mehrere Referenden hintereinander stattfinden sollen, um eben dem Bewusstwerdungsprozess und dem Beratungsprozess in der Bevölkerung, die heterogen zusammen Gesetzesrechnung zu tragen. Also zwischen dem zweiten und dem dritten Referendum stieg auch der Anzahl der Stimmen für die Unabhängigkeit von gut 40% auf 46%. Das heißt, es gab durchaus Zuversicht, dass am Ende sich die Unabhängigkeitsbefürwortung durchsetzen würde. Das wurde in Frankreich zum Teil auch so erwartet. Aber wie gesagt, es endete dann im Prinzip mit einer Farce. Die weitere Situation war noch unklar, weil beiden Seiten im Prinzip klar war, dass der Kuchen damit nicht gegessen ist, sozusagen. Mhm. Und es gibt jetzt das Bestreben von Staatsseite zu sagen, wir öffnen jetzt aber die Wählerregister, die wurden eingefroren durch das letzte Abkommen 1998, weil gesagt wurde, die Leute, die jetzt auf der Insel wohnen, die können mitstimmen bei den künftigen Volksabstimmungen, die dann also ab 2018 stattfinden sollen. Die fanden dann noch statt, ich glaube 2018, 2020, 2021.
Genau.
Die Frage ist, also da geht es nicht darum, jetzt Einwanderer, Eingewanderte am Mitstimmen zu hindern, sondern da geht es um die Frage, ob seitdem zugereiste Europäer, deren Ansiedlung auch begünstigt wurde, mitstimmen können, was natürlich mechanisch dafür sorgt, dass der Prozentanteil der altansässigen Bevölkerung sinkt und dass die in die Minderheit gedrückt wird. Und die Unabhängigkeitsbefürworter verdächtigen eben die französische Staatsmacht, da hinter dem Rücken des Prozesses Fakten geschaffen zu haben, indem man die Ansiedlung von Franzosen aus dem europäischen Frankreich begünstigt, um dann letztendlich durch die Veränderung der Zusammensetzung der Inselbevölkerung sich Mehrheiten zu schaffen. Bislang war es so, seit dem Abkommen von Matignon, beziehungsweise seit dem Abkommen zu Nouméa 1988 und vor allem seitdem von Matignon 1998, was zu einer gewissen Befriedung der Lage führte für doch 20, 30 Jahre, war es so, dass die Französische Republik sich im Prinzip so aufführte, als sei sie da neutrale Dritte zwischen zwei Parteien. Auf der einen Seite die Loyalisten, also die vor allem weißen Teile der Inselbevölkerung, also es sind nicht ganz scharf nach Hautfarbe gezogene Grenzen, das sind politische Grenzen, aber es ist schon klar, dass die Bevölkerungsgruppen sich unterschiedlich verhalten in ihrer jeweiligen Mehrheit zu dieser Unabhängigkeitsfrage. Also die französische Staatsmacht sagte zwischen den Unabhängigkeitsbefürwortern und den Loyalisten, die bei Frankreich verbleiben wollen, zum Teil eben auch ihre Privilegien als bisherige Kolonialbevölkerung behalten wollen, da sind wir als französische Republik das Zünglein an der Waage, die dritte Macht, die quasi vermittelt und die dann den Wünschen gehorcht. Das heißt, wenn sich die Unabhängigkeitsbefürworter als stärker erweisen, dann geben wir denen Unabhängigkeit und leiten den Unabhängigkeitsprozess ein. Sollte sich die Seite der Unabhängigkeitsgegner, Gegnerinnen durchsetzen, dann werden wir deren Wunsch wieder erfüllen. Aber dadurch, dass jetzt einseitig, ohne dass es einen Konsens und eine Aushandlung darüber gegeben hätte, die französische Staatsmacht dieses Gesetz verabschiedet hat, also definitiv in dieser Woche, weil die Nationalversammlung als zweite abstimmende Kammer dem auch zustimmte, wurden ja wiederum Fakten geschaffen, was jetzt die Unabhängigkeitsbefürworter zur Rage bringt. Die hatten seit längerem gewarnt, dass das eine explosive Lage auflösen könnte, weil natürlich ein Teil der Bevölkerung sich auch über den Tisch gezogen oder definitiv aus dem Protest ausgegrenzt fühlt. Es hat also seit nunmehr 6 Monaten zunehmend Märsche und Demonstrationen und Sit-ins und Protestversammlungen gegeben. Am Anfang mit 3000 Leuten im November, dann am 25. November, als der französische Innenminister Gérald Darmanin auf der Hauptinsel zu Besuch war, dann mit 15.000 Leuten, dann mit 30.000 Leuten. Beim letzten Mal vor gut einem Monat sagten die Befürworter, die Unabhängigkeitsbefürworter, Befürworterinnen, es seien 60.000 Menschen gewesen. Da gibt es jetzt Auseinandersetzungen um die Zahlen, ob es wirklich 60.000, 70.000, wie Sie sagen, gewesen seien. Die Loyalisten haben 20.000. Lass es uns 50.000 gewesen sein, aber das wäre die Hälfte der kanadischen Bevölkerung auf der Inselgruppe. Das heißt, es hat massiv politische Unmutsbekundung gegeben, auf die Staatsmacht aber nicht einging, weil man hätte ja auch darüber verhandeln können, wie geht man jetzt damit um, mit dieser Frage der Einfrierung oder nicht weiter Einfrierung des Wahlkörpers. Was jetzt diese Woche passierte, war, dass es infolge der Ansetzung der Abstimmung in der Nationalversammlung vorgestern in der Nacht zur Zornesexplosion, zu Zornesausbrüchen kam. Das war nicht organisiert, sondern die junge Generation ging spontan auf die Straße. Das Ganze hatte eher Riot-Charakter. Ähnlich, von weitem her vergleichbar mit den Riots, die in Festlandfrankreich im Juli 2023 etwa stattfanden, nach dem Tod von Nahel Merzouk, über den wir mehrfach bei Radio Dreieckland aussprachen. Es gab sicherlich auch Übergriffe auf Geschäfte, wie es bereits eben passiert, weil es keine organisierte Demonstration ist. Organisierte Demonstrationen hat es vorher gegeben, in größerer Zahl. Es hat 8 oder 10 größere Märsche gegeben, auch zehntausende Menschen Beteiligung, zumindest ab Anfang dieses Jahres. Da waren auch Leute aus der jungen, prekarisierten Generation, die also auch nicht dieselben Jobschancen hat wie die weiße Inselbevölkerung. Da waren die noch etwa im Ordnerdienst und sorgten für Ordnung bei den Demonstrationen, für Sicherheit. Aber jetzt war ein Teil dieser Jugend eben dazu übergegangen, sich Riots anzuschließen. Dagegen bildeten sich eine Art weiße Bürgerwehren. Es hat also 4 Tote gegeben bis zum gestrigen Mittwochabend. Die Polizei sagte, Polizeischüsse seien nicht dafür verantwortlich, ohne aber das zu verurteilen. Also es ist davon auszugehen, dass diese Toten überwiegend auf das Konto von Bürgerwehren gehen, die jetzt eben losgehen und sagen, wir schützen unsere Geschäfte und gehen auf Patrouille mit Waffen. Es wurde auch ein französischer Gendarmeriebeamter schwer verletzt. Er schwebte gestern noch in Lebensgefahr, aber er ist, glaube ich,
gestorben nach den neuesten Nachrichten.
Ah, okay. Also gestern Abend noch nicht. Aber also ich hoffe für ihn das nicht, aber damit wären es dann 5 Tote, davon 4 auf Seiten der kanakischen Bevölkerung.
Jetzt noch ganz kurz nur, was bedeutet das für wie reagiert die französische Innenpolitik? Warum dieser Durchmarsch in rechtliche Durchmarsch in Neukaledonien?
Es scheint sich schon um den Versuch der Regierung zu handeln, da einen Autoritätsbeweis zu landen. Es ist auch vor allem das Regierungslager und in ihm wiederum Innenminister Gérald Darmanin, der das vorwiegend durchzieht. Normalerweise ist es Sache der Regierungsspitze, also das Abkommen von 1998 hieß Abkommen von Matignon, weil es am Amtssitz des damaligen Premierministers ausgehandelt wurde. Das war damals Michel Rocard, Premierminister unter François Mitterrand. In dem Fall ist es das Innenministerium und damit schon die repressive Staatsfunktion oder das Amt für die repressiven Staatsfunktion, die das Ganze an sich gezogen hat. Konservative und Rechtsextreme stimmen natürlich auch in diesem Chor ein, die jetzt sagen, Frankreich muss dort verbleiben. Also der Zugang zu Pazifik hat natürlich auch strategische Bedeutung. Zugang zu den Weltmeeren, Konkurrenz mit China. Aber das ist vor allem das Regierungslager, das da relativ unerbittlich ist. Die Medien waren schon am Anfang eher auf der Linie, und da muss jetzt für Sicherheit gesorgt werden. Die Regierung hat ja auch die Verhängung des Ausnahmezustands am gestrigen Mittwoch angekündigt. Das heißt, nächtliche Ausgangssperren, die Möglichkeit von Festnahmen, die Möglichkeit von Medienzensur. TikTok wurde verboten, die Nutzung für TikTok, weil natürlich viele jugendliche Mitstreiter jetzt auf TikTok sich gegenseitig anfeuern oder ihre, in Anführungszeichen, Leistungen dort veröffentlichen. Die überwiegende Reaktion der Leitmedien war erst, ja, da ist Gefahr für unsere Landsleute gewesen. Das fängt jetzt schon an zu bröckeln. Und bei einem der größeren Privat-Info-Fernsehsender, BFM, was ein wirtschaftsliberaler Sender ist, eher Macron-nahe, war heute früh der Leitkommentar um 7.50 Uhr, ist die Regierung schuld an der Eskalation? Wo zwar abwägend kommentiert wurde, aber schon gesagt wurde, die Regierung hat da auch mächtig Öl ins Feuer geschüttet. Die Sozialdemokratie und die KP haben auch gestern in der Debatte in der Nationalversammlung in diese Richtung argumentiert. Also der Konsens fängt ein bisschen an zu bröckeln und ist natürlich für die Mehrzahl der Bevölkerung in Festland Frankreich, Neukaledonien erstmal weit weg. Es gibt auch Solidaritätsbezeugungen. Die CGT hat sehr dazu beigetragen, dass derzeit eine größere Delegation aus Neukaledonien, also Kanaki, wie die Unabhängigkeitsbefürworter sagen, in Paris derzeit ist. Am 1. Mai war sie mit einer größeren Delegation auf der Mai-Demonstration. Gestern fand eine Veranstaltung mit dieser Delegation statt, eine mehrstündige Veranstaltung, spontan in wenigen Stunden vor vollem Saal organisiert. Es gibt schon in der Linken und in Gewerkschaften Solidarität, aber sagen wir mal, die Mehrzahl der Bevölkerung nimmt das natürlich nur über den Fernseher wahr. Und dort waren schon die ersten Reaktionen Gewalt und unsere Landsleute bedroht, wo jetzt aber schon langsam auch Fragen aufkommen.
Im Folgenden ein Gespräch über die aktuelle Situation in Kurdistan.
Minu, du bist von der Organisation Kurdistan Solidaritätskomitee und ihr macht heute Abend, also heute ist der 29., heute Abend eine Küfa zur Situation in Kurdistan. Und das wird heute Abend um 19 Uhr sein im Susi-Café. Und ihr habt sogar, und das finde ich immer besonders lobenswert, die Barrieren angegeben. Also die Räumlichkeiten sind berollbar und ihr arbeitet akustisch verstärkt, dass alle gut hören können. Und ihr macht es zweisprachig, Deutsch und Englisch. Sagst du uns einen knappen Satz zum Kurdistan-Komitee? Wer seid ihr?
Ja, wir sind ein Zusammenschluss aus Einzelpersonen, die sich der kurdischen Freiheitsbewegung sehr nahe fühlen. Und wir haben so zwei Schwerpunkte, würde ich sagen. Zum einen setzen wir uns inhaltlich damit auseinander, also was ist eigentlich demokratischer Konföderalismus? Und auf der anderen Seite immer auch mit der aktuellen Situation, also was passiert gerade in Kurdistan? wie sieht die Repression gegen KurdInnen auch hier in Deutschland aus? Und dazu machen wir dann Infoveranstaltungen. Also wir wollen das Thema so ein bisschen in die Öffentlichkeit tragen durch Demonstrationen, Vorträge oder halt diese Küfe heute Abend.
Genau. Und ihr seid eine geschlechtergemischte Gruppe?
Genau, wir sind geschlechtergemischt.
Dann hätte ich noch die Frage, ihr macht heute Abend zwei Inputs. Wer spricht wozu?
Genau, es sind zwei Inputs und wir haben einmal eine Freundin, die selber Kurdin ist und in der Westtürkei lebt und dort auch noch Familie hat. Und sie wird so ein bisschen berichten, wie eigentlich die Situation für KurdInnen in der Westtürkei ist. Wie ist es dort zu leben? Wie sind die Assimilationsdruck, was so Sprache und Kultur angeht? Und dann haben wir noch eine Freundin aus der kurdischen Frauenbewegung hier in Deutschland. Und die wird sich tatsächlich auf Kurdistan so ein bisschen fokussieren. Also genau, was ist in den letzten Monaten eigentlich passiert? Es hat ja die Wahl stattgefunden und dann die Angriffe auf Südkurdistan, Rojava und aber auch in der Türkei selbst. Und aber auch, was dann automatisch eigentlich auch immer in Europa passiert. Also quasi dieser Allround-Angriff auf KurdInnen.
Ist ja auch sehr verflochten, ja.
Ja, genau.
Aber dann kommen wir vielleicht so zum Fokus. Wie würdest du denn das umreißen? Wie ist die aktuelle Situation in Kurdistan? Wie sind die aktuellen Themen? Ein bisschen angeschnitten hattest du es ja gerade schon.
Ja, also man kann schon sagen, dass nach der Wahl am 31. März so die Repression und die Angriffe insgesamt sehr zugenommen haben gegen die KurdInnen. Also die AKP hat sehr starke Verluste eingefahren, sowohl in Nordkurdistan, wo die DEM-Partei sehr stark geworden ist, aber auch im Rest des Landes, wo eigentlich jetzt gerade so die CHP sehr starke Wahlgewinne einfach eingefahren hat. Und das hat in der Türkei dazu geführt, dass, wie auch schon bei den letzten Wahlen, Zwangsverwaltungen in den Provinzen eingesetzt wurden, wo eigentlich die DEM-Partei gewonnen hat. Das war eigentlich auch sehr kämpferisch, weil zum Beispiel in Van wurde direkt am nächsten Tag diese Zwangsverwaltung eingesetzt und dort haben sich die KurdInnen das aber zurückgekämpft. Es gab starke Prozesse in ganz Nordkurdistan und genau, das ist irgendwie so einmalig, weil es das eigentlich seit 2016 so in der Form gar nicht mehr gab, dass die Menschen so auf die Straße gegangen sind. Und das hat sich jetzt aber leider in den letzten zwei Monaten weitergezogen. Also es werden immer wieder DEM-PolitikerInnen festgenommen, Parteizentralen, zerstört, durchsucht, aber auch andere AktivistInnen einfach festgenommen. Also die AKP-Regierung versucht irgendwie ihren Einfluss zu halten und gegen diese starke Bewegung dort anzukämpfen. Genau, auch JournalistInnen zum Beispiel, die über die Wahlen und über die Wahlmanipulation berichtet haben. Genau, das ist so ein bisschen der eine Part, der seitdem passiert ist. Und zum anderen haben wir eine sehr starke militärische Offensive, sowohl in Rojava als auch in Südkurdistan. Also in Rojava gibt es die Region Minbij, die ist so strategisch für die Türkei sehr wichtig und die hat sie immer wieder versucht auch einzunehmen, weil sie von dort aus einfach noch weiter vorpreschen kann. Und zum anderen ist dort eine sehr wichtige Straße, wo so Versorgung einfach stattfindet. Und zum einen kann sie dadurch Rojava so ein bisschen abschirmen und aber auch diesen Knotenpunkt so ein bisschen für sich nutzen. Und dann haben wir die Angriffe auf Südkurdistan, also auf irakisches Gebiet Metina, also direkt auch an der türkischen Grenze, wofür sie jetzt auch Nordkurdistan teilweise als Sperrgebiet eingerichtet haben, um einfach von dort immer wieder Angriffe zu fahren. Und sie setzen auch wieder, da gibt es Videos und Bilder von KämpferInnen, wie sie Chemiewaffen einsetzen, vor allen Dingen in die Tunnelsysteme der Frauengerilla. Also ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass einfach sehr viele Verteidigungsarbeiten dort von der Frauengerilla durchgesetzt werden. Genau, und weil die Türkei in den letzten Jahren auch immer wieder gemerkt hat, wie schwierig es eigentlich ist, Südkurdistan so einzunehmen und den Einfluss zu vergrößern, gibt es noch so ein großes Handelsroutenprojekt, was jetzt auch so vorangetrieben wird, wo man noch nicht weiß, wann das durchgesetzt wird, aber das hat die Türkei mit Irak, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten so ein bisschen beschlossen. Und das ist quasi vom Persischen Golf an einem irakischen Hafen eine Route bis in die Türkei. Und das hat aber so ein bisschen so Konsequenz, dass quasi Südkurdistan und dort, wo die KurdInnen leben, wie so umringt ist von so einem Ring und sie dann abgeschnitten sind von ihren eigenen Handelsrouten und natürlich auch die Türkei die Möglichkeit hat, dort sich zu positionieren.
Mit dem Militär, wenn die Straßen da ausgebaut sind. Ja,
und irgendwie so eine Berechtigung von, naja, das ist ja unsere Handelsroute, natürlich stellen wir uns dahin. Also sie versucht jetzt gerade so ein bisschen auf diesem Wege Einfluss zu gewinnen. Und da ist auch so ein bisschen so eine Übereinstimmung mit dem Irak, dass dann wieder Ölexporte in die Türkei auch stattfinden, die jetzt pausiert wurden.
Wie ist denn die Stimmung vor Ort in Rojava?
Angespannt auf jeden Fall, ja. Also es ist gerade schon, es sterben auch viele, viele KämpferInnen. Also natürlich gibt es auch Verluste auf der türkischen Seite, aber auch einfach Verluste bei den GuerillakämpferInnen, gerade wenn es mit so Übermacht wie Chemie.
Es ist ja einfach auch Krieg seit 2015 durchgehend. Und ich finde, man hört hier immer wieder punktuell, aber nicht gleichbedeutend wie mit den anderen großen Kriegen, die gerade sind. Also Ukraine, Israel, Palästina. Oder hast du da eine Erklärung?
Ja, das haben wir uns letztens auch gefragt. Also unsere Vermutung ist so ein bisschen, zum einen ist es nicht so medienwirksam. Also so die öffentlichen Medien berichten ja kaum darüber, weil sie halt auch so... Deutschland arbeitet ja sehr eng auch mit der Türkei zusammen und müsste dann ja so den NATO-Partner und auch so Wirtschaftspartner so in Frage stellen und kritisieren. Und zum anderen sind es halt immer so kleine Angriffe und es passiert immer wieder das Gleiche seit 10 Jahren. Und ich glaube, die Menschen werden einfach auch müde oder ja, so ein bisschen ist das High von der Revolution in Rojava damals verloren gegangen, auch in der Linken.
Und ihr macht euch stark dafür, dass das auch wieder bekannter wird oder auch in so einer linken oder feministischen Szene mehr in die Debatte kommt und mehr Solidaritätsarbeit auch entwickelt wird und stattfindet.
Ja, ja.
Genau. Ich habe noch eine... du wolltest auch noch was zur Repression in Europa sagen, die Verflechtung, oder?
Ja, genau. Ja. Vielleicht noch 2 kurze Sätze.
Ja.
Also zum einen haben dann ziemlich schnell auf die Angriffe, das war dann am 22. April, Durchsuchungen in kurdischen Fernsehsender in Belgien stattgefunden, unter anderem unter Stack TV, der einfach ein sehr, sehr wichtiger Sender für KurdInnen ist. Also die beziehen eigentlich alle ihre Informationen dort. Und es war einfach auch eine sehr brutale Razzia. Also Menschen wurden festgenommen und die Räume verwüstet und gleichzeitig wurden auch in Frankreich kurdische Kulturzentren und aber auch Privatpersonen halt durchsucht und festgenommen. Und jetzt erst vor kurzem wurde wieder, also die Repression in Deutschland ist auch einfach sehr stark. Den Menschen wird dann immer die Verbindung zu PKK vorgeworfen und andere Straftaten gibt es eigentlich gar nicht. Und gerade erst wurde ein Freund in München festgenommen vor ein paar Tagen, glaube ich. Also das geht immer alles sehr Hand in Hand.
Und in Belgien gab es auch faschistische Anschläge auf KurdInnen.
Genau, ja. Ja, stimmt.
Da habe ich mich gefragt, warum ist das in Belgien nochmal so extrem?
Habe ich ehrlich gesagt noch nie so drüber nachgedacht, könnte ich jetzt nicht so sagen, ja.
Aber ich habe auch noch eine andere Frage. Letztes Jahr gab es ja auch von der türkischen Armee gezielte Angriffe, auch Drohnenangriffe, speziell auf Feministinnen oder feministische PolitikerInnen. Man konnte von Feminiziden sprechen, weil das so gezielt war. Wie ist das im Moment?
Also zum einen ist natürlich findet die Verteidigung Kurdistans sehr stark durch Frauengerilla statt. Dadurch sind natürlich die Frauengerilla-Einheiten und die PolitikerInnen immer auch ein großes Ziel der Türkei. Und die Türkei ist ein sehr patriarchales System und oft sind einfach Frauen so die Angriffspunkte. Zum Beispiel in Nordkurdistan werden als erstes auch immer die Frauenorganisationen verboten. Also es gibt kurdische Organisationen und als erstes immer die Frauenorganisationen, die dann nicht mehr stattfinden können. Und da es auch immer die Doppelspitzen in den DEM-Parteien gibt, landen auch eigentlich immer sehr, sehr viele PolitikerInnen im Knast. Genau. Ich glaube, das ist einfach eine große, große Angst vor der feministischen Kraft der Frauen dort.
Ja, das ist ja schon lange so in der Türkei. Also es gab ja auch 2003 diese ganzen Prozesse gegen Frauen und gegen Feministinnen und ja, das hat eine Kontinuität.
Ja, auch die Ermordung von Sakine Kansis in Paris durch den türkischen Geheimdienst und so, ja, holt sich leider immer wieder.
Dann lassen wir das für heute so stehen und wir wollen ja auch nicht so weit vorn weggreifen.
Ja, genau, es wird heute Abend auch alles nochmal erzählt, genau.
Ich danke dir sehr herzlich, dass du gekommen bist und... Jetzt gibt es noch eine Chance, noch was zu sagen, falls du noch irgendwas Wichtiges hast.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Und ich glaube, ich will noch mal darauf hinweisen, wie wichtig es ist, sich mit Kurdistan zu solidarisieren und aktiv zu werden, weil die Menschen dort verteidigen auch unsere Gedanken und Ideen zu Freiheit und Demokratie und vielleicht einer einem besseren Leben für alle und wir sollten das auch als Angriff auf uns und unsere Ideen und unseren Kampf hier in Deutschland verstehen und vielleicht ein Wir entwickeln über Nationalgrenzen hinaus.